Ja, ich freue mich, dass ihr wiedergekommen seid oder dass ihr immer noch da seid. Wie auch immer, ich freue mich einfach, dass ihr hier seid. Es ist schön, dass ihr das eben hörte hier, Mager, zwei Schlaganfälle. Ich kann da mitreden, ich hatte auch schon einen Schlaganfall und keine Stimme mehr. Und Pastor ohne Stimme, das ist schlecht, das ist sehr schlecht. Ich habe lange gebraucht, bis mir der Herr davon wieder Freiheit gegeben hat und bis ich dann wieder richtig reden konnte, so wie ich nun heute Abend auch hier reden soll und muss. Aber es geht wieder und Gott sei Dank, wir haben einen großartigen Herrn. Ich bin inzwischen 17 Mal in Israel gewesen, kenne mich da so ein bisschen aus und dann bin ich immer auch mit der Gruppe im sogenannten Gartengrab. Und das Gartengrab, da ist eine leere Höhle, eine Steinhöhle mit einem sieht man die Laufrinne noch davor, in dem dieser Riesenstein vor der Höhle lief, der sollte dann das Grab verschließen. Ich bin natürlich drin gewesen und da hängt dann ein großer Spruch. Er ist nicht hier, auf Englisch, er ist auferstanden. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und darüber wollen wir heute Abend ein bisschen nachdenken. Wir sind beschenkt durch das Kreuz von Jesus. Und wir sind beschenkt durch seine Auferstehung. Das ist großartig. Ich habe da einen Text aus der Bibel zugrunde gelegt, da geht es um Maria, die geht morgens am Ostersonntagmorgen zum Grab und dann steht sie da und sieht Jesus nicht. Die Leiche ist weg. Die Leiche ist weg. Und dann weint sie und dann steht hinter ihr auf einmal Jesus und sie erkennt ihn gar nicht. Und dann erst, als er sie anspricht und sagt, Maria, da erreicht er ihr Herz und da erkennt sie ihn und dann geht es im Gespräch weiter. Ich habe ein Gedicht gefunden zum Ostersonntag, ein Gedicht von Lothar Zinetti. Ich hoffe, es beschwert sich jetzt keiner hinterher. Den Hennen tun die Hintern weh. Im Kaufhof blühen die Schaufenster und fröhliche Ostern wünscht die 180.000 Schokoladenhasen und die Zucker- und Cognac-Eier in ihren Nestern. Das Osterlamm ist geschlachtet. Fröhliche Osterglocken läuten oder blühen. Vier freie Tage, es winkt der Stadtwald, das Halleluja findet im Grünen statt, aber zum Sitzen ist es noch zu kalt. Alle Weiblichkeiten führen neue Beine spazieren, die hat man jetzt so. Auf den Autobahnen und nicht nur da, reger Verkehr. Im Fernsehen Zirkus, der Ostergottesdienst ist schlecht Besuch. Was hat Jesus auch zu bieten, außer seiner Auferstehung? Das Grab ist leer, aber morgen ist noch ein Feiertag. Soweit dieses Gedicht. Es hat ein Mönch geschrieben, merkt man gleich, nicht? Ein Mönch. Ja, mein erster Punkt heute Abend heißt, es ist zum Heulen. Es ist ein Trauerspiel, eine Karikatur von Ostern, Jesus als Osterhase. Würden Proteste da irgendetwas nützen, Demonstrationen? Wenn Jesus ein Rolls-Royce gewesen wäre, jeder weiß hier, was ein Rolls-Royce ist, ne? Ja, ein Auto, ne? Mit vier Rädern, aber ein besonderes Auto, besonders teuer. Dann hätte er eine Lobby gehabt, dann hätte es Proteste gehagelt. In New York hat einer aus einem Rolls-Royce eine Würstchenbude gemacht und handelte sich dann prompt den Protest der Vereinigung der Rolls-Royce-Fahrer ein. Richtig, dafür ist ein Rolls-Royce nicht gebaut. Sehr richtig. Das geht an seiner Bestimmung vorbei. Richtig, dafür ist Ostern nicht gebaut. Richtig. Und dafür bist du nicht gebaut. Und das ist immer noch richtig. Denn gerade zu Ostern ist deine Bestimmung diese, dass du wieder Gemeinschaft mit Gott hast. Dein Gegenüber ist Jesus und dein Problem ist, um mit den Worten von Werner Heisenberg, dem großen Philosophen, zu sprechen, der heutige Mensch begegnet nur noch sich selbst. Maria Magdalena am Grab, weinend, sie sucht Jesus und findet ihn nicht mehr. Sie hat ihn verloren, wie sie meint. Und mit ihm hat sie die Lebensmitte verloren. Und wo die Lebensmitte weg ist, da kreist man dann ganz schnell nur noch um sich selbst. Und dieser Teufelskreis kommt nicht mehr zum Stehen. Und so bleiben alle Begegnungen, die man hat, die mit Jesus nichts zu tun haben, immer nur Begegnungen mit sich selbst. Wenn Jesus nicht da ist, dann können nicht mal die Engel helfen. Die Boten des Himmels, auch in unserem Text hier, die können nur fragen. Aber die Antwort ist Jesus selbst. Alle Tröster des Himmels und der Erde wirken und helfen nicht, wenn Jesus nicht dabei ist. Maria weiß das. Auch der tote Jesus ist nach ihrer Lebensmitte. Aber nun ist die Leiche weg. Und das zu fragen, wer hat dir Jesus gestohlen? Warum solch eine Karikatur? So ist ein Trauerspiel mit Ostern und mit dir. Und wo bleibst du, wenn der Mittelpunkt weg ist? Wer hat ihn dir genommen? Die Eltern, die Freunde, die Lehrer, die Pastoren? Oder hast du ihn dir selbst weggenommen? Ein Leben ohne Mittelpunkt, ein Leben der leeren Hülle. Hülle der Ehe. Hülle der Familie. Hülle der Freundschaft. Hülle der Kunst. Hülle des Staates. Ohne den Mittelpunkt, den man braucht. Verloren ist der Mittelpunkt für den Umgang mit Geld, Freizeit, Essen und Trinken. Ein Trauerspiel zum Weinen. Aber weine nicht um eine Leiche. Weine nicht um irgendeine fromme Erinnerung. Weine nicht für Fetzen von Nostalgie. Weine um den Lebendigen, den du verloren hast. Weine darum, dass du Jesus verloren hast und dass du deshalb verloren bist. Da lässt sich ein Mann aufhängen und kommt von den Toten zurück und wir tun so, als wäre nichts geschehen. Bei einem Reaktorunfall in den USA wird höchster Katastrophenalarm gegeben und da geht ein junger jüdischer Wissenschaftler in voller Kenntnis des Risikos in den kritischen Bereich der Strahlen hinein. Er repariert, er wendet die Katastrophe ab, er fährt ins Krankenhaus und stirbt, langsam und jämmerlich. Jesus hat sich am Kreuz von deiner Sünde zerfressen lassen und unter den tödlichen Strahlen deiner Schuld ist er verreckt. Aber es braucht seitdem keine Katastrophe mehr zu geben, denn hier ging nicht nur einer in den Tod, sondern hier hat er auch den letzten und den größten Feind besiegt, so sagt es die Bibel, endgültig durch seine Auferstehung, er hat den Tod besiegt. Seitdem gibt es nicht nur noch ein paar verlängerte Jahre, sondern jetzt ist Ewigkeit da, wo man heute zupackt und die Hand Gottes ergreift, die er einem entgegenstreckt. Das war der erste Punkt. Die anderen werden ein bisschen länger, keine Sorge. Der zweite Punkt heißt, es ist nicht zu beschreiben. Es ist nicht zu beschreiben. So möchte man den Stoßseufzer eines Journalisten anlässlich der Auferstehung bezeichnen. Besser, er ist nicht zu beschreiben. Er, der Auferstandene. Wieso erkennt Maria Magdalena, die so lange mit ihm zusammen ist, Jesus nicht? Zunächst mal, er hat ja einen Leib, den Auferstehungsleib. Er spricht ja mit ihr. Aber sie erkennt ihn nicht. Der Leib ist da, die Auferstehung ist geschehen. Das ist ein Faktum, eine Tatsache. Ein Glück, dass unser Gott nicht mit hohlen Gedanken und Fantasie und Geschwätz umgeht, sondern mit Fakten und Tatsachen redet und unser Leben bestimmt. Unser Gott macht Geschichte und keine Geschichten. Und deshalb kann ich nicht mehr glauben, oder den Leuten auch kann ich glauben, die dann behaupten, mit dem Tod ist alles aus und mögen sich noch so kluge Theologieprofessoren vor diesen Karren spannen lassen. Die Bibel ist glaubwürdiger, viel glaubwürdiger. Mit Jesus ist eben nicht alles aus, sondern mit Jesus beginnt das Leben. Und die gesamte Theologie der Würmer, die angeblich den Leichnam Jesu zerfressen haben sollen, wenn das Grab nicht leer war, diese madige Angelegenheit, die können wir gerne vergessen. Denn Jesus lebt. Das ist Ostern. Und auch das andere ist mit dazu zu sagen. Wenn dieser lebt, dann ist er eben nicht nur ein Schein. Dann ist er nicht ein englisches Spukgespenst, ein Schlossgeist, ein Flattermann der Seele. Schwammig, nebelhaft. Nein, der hier ist klar erkennbar. Er hat seine Identität, seine eigene Identität. Und warum er nicht auf Anhieb erkannt wird, das werden wir gleich noch hören. Identität ist da und bleibt gewahrt. Und das ist die Aussage der Bibel und der ersten Zeugen, die mit Christus zusammen gelebt, gegessen und getrunken haben und nach seiner Auferstehung auch noch mit ihm zusammen gewesen sind, dass jeder Mensch seine Identität behält. Alles, was du auf dieser Erde tust, was dich formt, was dich prägt, was dich unverwechselbar macht, wird man an dir in der Ewigkeit erkennen. Ich gehe irgendwo bei uns über die Straße und sehe ich da in weiter Entfernung irgendeinen kommen und schlanke zu mit den Armen auf eine ganz bestimmte Art und Weise, denke ich, ach, das ist doch Heini. Naja, das war dann auch Heini, nicht? Nur Heini kann so mit den Armen schlackern, wenn er geht. Vielleicht können es andere auch, aber er tut es eben so. Jeder behält seine Identität. Da hängen natürlich viele Fragen für uns mit drin und dran. Was bestimmt denn dein Leben? Was macht dein Leben denn aus? Was möchte man denn an dir sehen, auch wenn du in der Ewigkeit bist? Ja. Also es ist schon so, dass unsere persönliche Note gewahrt bleibt und das Charakteristische unseres Lebens durchschlägt. Und das weist dich dann aus oder verrät dich, je nachdem, auf welcher Seite du im letzten Gericht stehen wirst. Wir sind erkennbar, ob uns das passt oder ob es uns nicht passt. Wir haben Ewigkeit vor uns und diese Zeit ist nur von der Ewigkeit her zu verstehen. Alles andere ist hohles Gewäsch und Selbstbetrug. Eugen Roth sagt, ein Mensch schaut in der Straßenbahn der Reihe nach die Menschen an, je ist er zu Verzicht bereit auf jede Art Unsterblichkeit. Habt ihr das so schnell verstanden? Er verzichtet, wenn er die anderen Menschen sieht. Tja, wenn man Menschen kennt, dann mag man so urteilen, dann mag man so zum Zyniker werden, zum Menschenverächter, voller Sorge, dass man mit all den anderen in Ewigkeit so zusammenleben müsste, als ob das nicht alles schon für diese Erde genügt. Aber Jesus meint das anders. Jesus meint, dass wir heute auferstehen dürfen mit ihm durch den Glauben und dann heute schon hier leben dürfen und uns ertragen lernen. Und deshalb soll man in der christlichen Gemeinde auch immer die finden, die gut miteinander auskommen. Das machen uns nicht alle ganz leicht, das weiß ich ja nun auch. Als Gemeindepastor, der 40 Jahre in einer Gemeinde gewesen ist und immer noch viele, viele Leute kennenlernt, auch Christen kennenlernt. Und wenn ihr dann lesen in der Bibel seht, wie haben sie einander so lieb, dann denke ich schon, da haben wir noch so manchen Nachholbedarf. Sondern Auferstehung beginnt hier heute in unserem Zusammenleben. Und Ewigkeit ist schon da, wo wir uns im Glauben hineinnehmen lassen, in das Sterben und Auferstehen seines Sohnes Jesus Christus. Stimmt das? Sollen wir darüber abstimmen? Das haben wir hier getan. Bei einer Umfrage kam von 100 Befragten 48 zu der Antwort, dass sie für ein Leben nach dem Tode wären und 48 waren dagegen. Ja, wer hat denn nun recht? Wer entscheidet diese Wahrheitsfrage? Und ich kenne nur einen, der die Vollmacht hat und das Recht hat, darüber zu entscheiden, das ist Jesus Christus selbst. Denn wenn er lebt, dann muss man ihn heute finden können. Stimmt. Und das ist doch die Grundaussage der Bibel und der Gemeinde Jesu seit bald 2000 Jahren, dass dieser Jesus Christus heute zu finden ist. Bei ihm bricht das Grab unseres Lebens auf. Da birst die Kammer, da birst die Enge, die Not, unser Elend, die Tiefen unseres Lebens. Jesus Christus selbst bricht hervor. Wie soll das denn der Tod aushalten? So viel Leben. Das hält der stärkste Tod nicht aus, dass Jesus im Grab liegt. Wir können das erleben. Der neue Mensch bricht durch. Gottes Mensch, der Anbruch der neuen Schöpfung. Das Reich Gottes, in dem die Liebe regiert und nicht mehr der Hass. In dem das Heil ist und nicht mehr die Zerstörung. Wir können das erleben, weil Gott im Sterben neu geboren wird und die neue Schöpfung geschaffen wird. Unser Jesus Christus, ich sag mal unser Jesus Christus, der ist am dritten Tag im Grab zum Leben geboren worden, herausgerettet worden aus dem Tod, herausgerettet als Erster für alle, die an ihn glauben, dass sie ihm nachfolgen dürfen, hinein in das Leben. Und da ist er geboren worden, im Abgrund deines Lebens, in den Niedrigkeiten und in den Erniedrigungen, in den Gemeinheiten und in den Tiefen. Warum erkennen wir ihn dann nicht? Warum haben ihn die Jünger zu Anfang nicht erkannt? Es gehören andere Augen dazu. Augen. Es gehörten auch für Maria Magdalena andere Augen dazu, um Jesus zu erkennen. Dostojewski hat gesagt, ein Menschen lieben heißt, ihn so sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Versuch das doch mal, mit den Augen Gottes zu sehen. Wie hat Gott denn dich gemeint? Maria Magdalena sieht nur sich selbst und ihre Trauer und ist deshalb blind für Gott, für Jesus, für die Auferstehung. Wie siehst du dich? Welche Brille hast du auf, so dass du Gott nicht sehen kannst? Vielleicht muss Gott ganz anders vorgehen, so wie Jesus vorgegangen ist bei Maria Magdalena. Weil da, wo uns die Augen verschlossen sind und wir geblendet sind von uns selbst und unserer Sünde und unfähige Augen für Gott haben, Gott sein Wort sprechen muss, ein klares, ein deutliches Wort. Der Erzbischof Louvum, von Louvum, ne? Klingt klasse, das war der anglikanische Bischof in Uganda. Der war bei uns auch mal in der Gemeinde. Und da erzählte er ein Stück aus der Landwirtschaft, aus der afrikanischen Landwirtschaft. Und sagte dann, in meiner Gegend, da wo ich herkomme, da sammeln die Leute die Eier der wilden Perlhühner auf und legen sie den Haushennen zum Ausbrüten unter. Die Fremdlinge schlüpfen mit den anderen Küken aus und erreichen dieselbe Größe wie die Hühner, nur dass sie schwarz-weiß gekennzeichnet sind. Sobald sie etwas größer werden, folgen sie dem Lockruf der anderen Perlhühner und rennen davon. Damit das nicht geschieht, stopfen ihnen die Bauern Sand in die Ohren, damit ihnen die Trommelfelle zerplatzen und sie nicht mehr die Laute ihrer Artgenossen registrieren können. Raffiniert, ne? Aber jetzt kommt's erst, was der Erzbischof Louvum eigentlich sagen wollte. Der Satan macht das ebenso. Der streut uns seinen Dreck in unsere Ohren und vernichtet unser geistliches Hörvermögen. So werden wir taub für die Botschaft von Jesus. Soweit der inzwischen verstorbene Erzbischof Louvum. Maria Magdalena sieht Jesus nicht. Vielleicht hätte sie ihn auch beim Hören nie verstanden. Schließlich spricht sie schon geraume Zeit mit Jesus. Aber das Wort von Jesus, das schafft das Verstehen selbst. Und das ist immer Gnade, 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 wenn wir Gottes Wort verstehen können. Jesus spricht sie an. Und da erkennt sie ihn. Und gestanden und gewiefte Bibelleser fühlen sich dann natürlich gleich an dieses großartige Wort der Bibel erinnert. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Da spricht Jesus sie an mit ihrem Namen, Maria. Und da wacht sie auf und erkennt ihn. Es ist der Herr, der mich ruft. Ich weiß nicht, welchen Namen du hast, jedenfalls bei den meisten nicht. Aber ich weiß, dass Ostern nicht aus einer Laune heraus geschehen ist und dass Ostern geschehen ist, weil Gott dich meint. Und ich weiß nicht, ob er dich in deinem Leben schon einmal mit Namen gerufen hat, ganz persönlich dich gemeint hat und du genau wusstest, ich bin gemeint. Und ob du ihm dann weggelaufen bist, weil du diesem Ruf nicht folgen wolltest. Er ruft dich heute, jetzt. Er ruft dich ins Leben. Maria, weiche den Blick nicht aus, den er nun auf dich richtet, verbunden mit seinem Wort. Ich habe einen Anspruch auf dein Leben. Von mir hast du es bekommen, damit du es leben kannst. Und ich habe mich schlachten lassen für dich. Bin auferstanden, damit du dich an mich hängst und leben kannst. Denn wo ich nicht bin, da ist nur der Tod. Das ist kaum auszuhalten. Das ist viel radikaler, als wir uns das in irgendeinem Traum vorstellen. Das ist vor allem aber nicht auszuhalten, das ist der dritte Punkt, dass man bei einem solchen Geschehen hier so ruhig sitzen bleiben kann. Dass man dann so tun kann, als wäre doch gar nichts passiert. Jesus sagt zu Maria, halte mich nicht fest. So ist dieses Rühr mich nicht an zu verstehen. Halt mich nicht fest, du musst mich loslassen, du hast noch eine Aufgabe in dieser Welt. Ja, ich hätte auch wie Maria zugepackt und Jesus umklammert, um ihn nie wieder loszulassen, ihn zu verschließen, ihn zu verstecken, ihn für mich zu behalten. Nie wieder Golgatha. Und daraus hätten wir ein ganzes Programm machen können. All die alten Hoffnungen, die alten Träume, sie sind wieder da, wieder lebendig. Die Trauer und die Niedergeschlagenheit der vergangenen Tage, war das nur ein übler Traum? War Jesus doch nicht ganz im Tod? Waren wir psychisch zu sehr im Stress? Gott redet und handelt real. Und Gott weicht nicht vor den Realitäten dieser Welt zurück. Und Gott stellt sich ihnen und Gott lässt es nicht zu, dass wir uns drücken können vor diesen Realitäten. Und deshalb verweist Jesus Maria aus seiner persönlichen Nähe heraus und sagt, geh hin, du hast noch einen Auftrag. Das sagt er auch uns. Du hast noch einen Auftrag. Mit privater Erbauung ist es nicht getan, das ist nicht Ostern. Diese Verinnerlichung, mein Jesus und ich, damit ist nichts geholfen. Und es braucht auch keiner zu meinen, es ginge ohne dieses mein Jesus und ich. Denn immer da, wo Bewegung in die Christenheit kommt, dann kommt sie daher, dass Menschen eine persönliche Beziehung zum Herrn Jesus Christus haben. Ja, und dann geht. Wir haben Jesus. Ich darf das so sagen. Bin davon fest überzeugt. Wir haben Jesus und deshalb sind die Christen die Hoffnung der Welt. Gäbe es auf dieser Erde keine Christen mehr, diese Erde würde die Ausgeburt der Hölle. Ist das so absolut? Gott hat sich das so viel kosten lassen? An Händen, an Füßen? In der Seite eine Lanze, das ist doch ganz hübsch absolut. Toleranter hat Gott es sich nicht gemacht. Es ging bei ihm auf Leben und Tod. Und deshalb sind wir gefragt, die wir mit Jesus schon zusammengekommen sind. Deshalb sind wir beauftragt, deshalb dürfen wir uns nicht länger verkriechen. Ein Auftrag für diese Welt. Und ich höre wohl, der hat ja gut reden. Was hat sich denn geändert in dem bald 2000 Jahren Christentum, seit bald 2000 Jahren mit Auferstehung. Die Gemeinheit hat heute genauso viele Hörige und Sklaven wie vorher. Die Schamlosigkeit feiert neue Triumphe. Die Erbärmlichkeit hat zugenommen und die Lüge grinst frech heraus. Was hat es also gebracht, dass Jesus auferstanden ist? Und so schwer ist es gar nicht zu beantworten. Seit 2000 Jahren gibt es Wasser und trotzdem sind die Schmierfinken nicht ausgestorben. Ihr kennt das alle. Und besser als alles Lamentieren und besser als alle Resignation ist immer noch die chinesische Weisheit. Besser als über die Dunkelheit zu jammern, ist es ein Licht anzustecken. Also, Jesus sagt uns, ihr seid das Licht der Welt. Das musste ich nun auch gerade nochmal mit loslassen hier. Denn damit komme ich schon fast ans Ende. Durch die Auferstehung macht Jesus uns zu seinen Zeugen und schickt uns in diese Welt. Und wenn ich in diese Welt gehe und irgendwo einkaufe, dann sehe ich eine Menge Leute, die ihn so dringend brauchen. Aber wie sollen sie zum Glauben kommen, wenn sie nie gehört haben? Den Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Eine Geschichte zum Schluss. Ein Mann wandert nach Australien aus und kommt dort zu Reichtum. Er investiert sein Reichtum in eine exklusive Gemäldesammlung. Großer Meister. Dieser Mann hat einen Sohn, der kommt bei einem Unfall ums Leben. Und mit den Jahren wird die Gemäldesammlung des Mannes weltberühmt, aber eines Tages stirbt er und seine Schätze sollen versteigert werden. Kunstkenner und Mäzene aus aller Welt reisen an, um wertvolle und berühmte Gemälde zu erwerben. Unter all den Gemälden ist auch ein Bild des Sohnes, ein Porträt von einem unbekannten Künstler. Der Auktionator beginnt mit der Auktion und als erstes wird das Bild des Sohnes aufgerufen. Aber dafür interessiert sich keiner, denn die Leute sind wegen der berühmten Gemälde gekommen. Doch der Auktionator lässt nicht locker. Dies Bild müsse zuerst versteigert werden, sagt er immer wieder. Schließlich erbarmt sich ein Nachbar, der nur aus Neugierde gekommen ist. Er steigert das Bild ohne Gegengebot, denn er kannte den Sohn und hat somit eine Erinnerung an ihn. Nachdem das Bild des Sohnes versteigert ist, bricht der Auktionator die Auktion ab. Die Leute sind verstört, sie wissen nicht warum, verstehen ihn überhaupt nicht. Und die Begründung, die steht in dem Testament des Erblassers. Wer den Sohn nimmt, der bekommt alles. Habt ihr verstanden? Wer dieses Bild des Sohnes nimmt, bekommt alles. Ja, irgendwie kam mir da die Bibel wieder in den Sinn. Das ist ja fast dasselbe. Wer Jesus nimmt, bekommt alles. Bekommt die Auferstehung gleich mit, bekommt das ewige Leben gleich mit, bekommt die ganze Gnade mit, die ganze Freude, das alles ist unaussprechlich herrliche Leben mit Jesus. Wer den Sohn nimmt, der bekommt alles. Ich bin damit am Ende, sagte ich ja eben schon, fast in der Zeit. Ich lade jetzt ein. Das ist ja schon angekündigt worden vorhin, wie wir das hier machen wollen. Und dann wollen wir gleich ein Lied singen und dann bitte ich euch aufzustehen. Und dann werden wir ein Gebet hier miteinander sprechen. Und ich lese euch dieses Gebet einmal vor. Das ist für alle, die ernst machen wollen mit Jesus, die den Sohn haben wollen, ja? Und alles bekommen wollen. Für die ist das gedacht. Zum ersten Mal, zum 27. Mal. Vollkommen egal. Aber es ist wichtig, dass du irgendwann einmal diesen Schritt getan hast. Warum wichtig? Damit du dich daran erinnerst und weißt, ich bin damals nach vorne gegangen, ich bin damals unter das Kreuz gegangen. Und ich lese euch es vor, die Antwort auf die Einladung Gottes. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Das ist das Gebet. Und dazu lade ich jetzt ein, dass wir jetzt ein Lied hier singen und dann kannst du hier nach vorne kommen und darfst du dann mit mir beten. Ich bete dieses Gebet Satz für Satz vor und da oben steht es ja auch noch an der Wand. Dann kannst du es einfach mit mir beten.